Ich möchte euch einladen, mit mir Matthäus 21 aufzuschlagen. Ich möchte zunächst diesen Text vorlesen. Und tatsächlich lese ich eine weitere Passage, die wir dann in dem zweiten Teil dieser Predigt nicht heute betrachten. Es geht hier um den Einzug Jesu in Jerusalem und dann auch in den Tempel. Den Tempelteil, den werden wir heute nur ansatzweise anfangen. Ich lese es mal vor. Matthäus 21. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage, an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden, und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lastiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosiana dem Sohn Davids! Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn! Hosiana in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Städte der Taubenhändler und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, und er heilte sie. Als aber die Hohepriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sangen: Hosiana dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen: Ja. Habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Ich möchte ein Gebet sprechen. Heiliger Herr, ich möchte dir danken für dein kostbares Wort, für dieses unfassbare, wunderschöne, faszinierende, eindrucksvolle Erlebnis, das hier beschrieben wird, für die Vorstellung deines Wesens, deiner Art, deiner Jünger, ihres lieben Gehorsams, Herr, und auch der Art, wie du hier Jerusalem beschreitest, einhergehst. Herr, das ist uns gegeben, damit wir verstehen, wer du bist, wie du bist. Damit wir unterscheiden können, das Gute vom Bösen, Herr, damit wir verstehen das Wesen deines Reiches, das Wesen deines Handelns mit uns, damit wir verstehen, dass du friedevoll bist, dass du geduldig bist und deine Absicht mit uns noch, solange es jetzt heißt, dass wir verstehen, dass wir, mit wem wir es zu tun haben, zugleich mit einem heiligen König, dem keiner gleich ist, von der Weise ich noch nie anderswo gehört hätte, Und so möchte ich dich erheben, Herr, auch in diesem Text. Und dich bitten, dass du auch uns hilfst, ihn zu verstehen, was du uns hier lehrst durch dein Wort, Herr, dass du uns verständig machst und dass du uns nicht nur verständig, sondern auch zu Tätern machst. Amen.
Amen.
In der Predigtreihe über das Reich Gottes ist diese Stelle, die wir heute vor uns sehen, wohl eine, eigentlich, also man müsste sagen, müsste ein Höhepunkt sein, eine Art, die Zuspitzung wahrscheinlich, ne, wenn man so betrachtet, was passiert denn hier wirklich, was ist das hier? Dieser Text wird häufig eigentlich zu Palmsonntag verwendet, vor Karfreitag. In dem Kontext betrachten wir es häufig vielleicht als eine Art als Einleitung vor seinem Leidensweg. Ja, also bevor ihn die Menschen ablehnen, schaut mal, was da geschieht, wie der Mensch verdreht ist vielleicht. Jesus offenbart sich nun dem Volk und den religiösen Führern in Jerusalem, ehe dann die Ablehnung und der Weg ans Kreuz beginnt, der Leidensweg. Die Menschen lehnen Jesus ab und so muss Jesus das als Lamm für unsere Sünden ans Kreuz gehen. Andererseits habe ich häufig, und ich glaube, wir haben auch hier das mehrmals betrachtet, im Kontext des Advents, immer wenn November, die Adventssonntage anfangen, Adventszeit, dann beleuchten wir vielleicht Jesu ja auch, das werden wir heute auch viel machen, betrachten wir diesen Text, welches Wesen Jesus hat, wie seine Herrschaft ist. All die Prophezeiungen, die kommen sollen, also die auch mit dieser Königsherrschaft, die uns hier vorgestellt wird, einhergehen. Dann, aber meistens konzentrieren wir uns auch auf diesen zukünftigen Aspekt. Was wird geschehen, wenn Jesus das zweite Mal kommt, wenn er wiederkommt? Wir werfen unser Blick auf das Kommende kommen. Auf seinen Rechtsanspruch. Doch ich finde faszinierend, was wir erkennen, wenn wir betrachten, oder wenn wir wirklich betrachten, welchen Platz diese Erzählung von Matthäus oder dieses Zeugnis von Matthäus, in dieser Erzählung von Jesus und von seinem Reich einnimmt. Das ist eine besonders wichtige Stelle, die eine geistliche Bedeutung auch hat. Mit den Geschehnissen hier leitet Jesus eine neue Zeit ein, würde ich fast sagen. Es ist eine Zeit, in der der Zugang zu Gott durch Jesus bereitet wird. In der wir nun in Geist und Wahrheit einen Gottesdienst halten und zu Gott kommen dürfen. Gerade vielleicht mit dem, was wir im nächsten Teil sehen werden, dass Jesus aufräumt im Tempel. Es ist ein Gottesdienst, er räumt ihn auf und er kommt in Vollmacht und er nimmt diesen Gottesdienst für sich in Anspruch. Also gerade mit dem Aspekt, aber auch mit dem heutigen, also mit diesem Anfangstext, wie er kommt. Es ist eine Zeit, die eingeleitet wird, in der in besonderer Weise Gottes Gnade deutlich wird. Für die Fremden, die nur in diesen Vorhof rein dürfen, in Jerusalem. Für die Heiden, zu denen wir gehören. Auch für uns ist dieses Geschehen hier fast, also eigentlich so eine Art ein Wendepunkt, wo wir fast sagen könnten, ja, das ist wird für uns geöffnet. Für Arme, für Kranke sehen wir hier auch im Text, für Unmündige, Kinder, die singen, die Gelehrten, die sich ärgern, Machtverhältnisse, die aufgebrochen werden und es gilt ein anderes Gesetz, ein anderes Testament jetzt. Es wird deutlich, dass Gott die menschliche Heuchelei, Selbstgerechtigkeit und falsche Religiosität beabsichtigt zu richten. Also er fängt, ja, in diesem Text werden wir heute betrachten, er kommt in Frieden, aber gleichzeitig kommt er mit Gericht für die Hohepriester, für die Vorsteher der Tempel hier. kommt, weil sie den Weg, den Zugang zu Gott versperren. Sie beladen die Menschen mit falscher Frömmigkeit, mit falscher Gerechtigkeit. Diese Stelle lehrt uns einige wichtige Wesenszüge über das Reich Gottes. Und worauf es in dieser Zeit, auch in der wir noch sind, ankommt. Erster Punkt nenne ich grob. Wir wollen uns den Kontext, also den Kontext dieses Einzugs. Was passiert da? Was ist mit den Menschen los? Worum geht es da? Warum sind da so viele Menschen? Lass uns das zuerst betrachten. Und immer wieder werde ich Referenzen zu der Bibelstelle machen. Ihr dürft das gerne bei euch vergleichen. Der Einzug findet unmittelbar von, also wir haben heute schon einige Feste gehört und die sind sehr wichtig. Und dieser Einzug findet vor einem sehr, sehr wichtigen Fest, also ich würde sagen, das wichtigste Fest wahrscheinlich bei den Juden, vor dem Pessah, glaube ich, genannt, oder Passa, wie wir das nennen, statt. Es ist das Fest der Befreiung von der Unterdrückung, also da wird noch viel mehr gefeiert, aber ursprünglich hatte seinen Sinn darin, dass die Juden von der Unterdrückung der Ägypter befreit wurden. In diesem historischen Passa sollten die israelitischen Familien jeweils ein Lamm schlachten und ihre Türpfosten mit dem Blut des Lammes markieren, damit Gott sie verschont und der Todesengel an ihrem Haus vorübergeht. Damit Gott über sie Gnade hat, aber die Ägypter werden nicht verschont. Die Erstgeburt wird nicht verschont, der Ägypter. Zu diesem Fest versammelt sich zur Zeit Jesu, so sagen die Historiker, vermuten, oder wahrscheinlich gibt es auch Kalkulationen oder Berichte, über 100, über 200, 300, 400.000 Menschen. Also mehrere hunderttausend Pilger, sagt man. Verblüffend ist hier in gewisser Weise zum einen dieser historische Anlass für das Fest und zum anderen das, was Jesus in dieser Zeit oder was Gott für diese Zeit geplant hat. Wir haben vom Abendmahl gehört, wir wissen von vielen Parallelen. Doch das wird alles hier mit diesem Einzug eingeleitet. Da gibt es Parallelen, in denen das Volk sich befand. Die Juden haben sich um der Befreiung von der Unterdrückung vor Ägypten versammelt und waren aber gleichzeitig doch in sehr ähnlichem Zustand. Also sie waren zum einen eine Art, also sie waren besetzt, also wie sagt man, von Römern unterdrückt, in einer gewissen, also ja, Besatzungsmacht war in Jerusalem. Und das wird auch deutlich, wenn wir zum Beispiel die Bitte des Volkes betrachten, also diese Worte Hosanna oder diese, wo sie rufen auch in Himmel. Und Hosanna bedeutet sowas wie, ursprünglich hieß das sowas wie, hilf doch oder bitte rette. Da ist diese politische Macht und soziale Macht, die eigentlich die Israeliten nicht erlaubt, dass sie souveräner Staat sind, dass sie den Thron Davids ausführen, dass sie ein Gottesstaat sind, herrschen. Sie sind unterdrückt. Und wir wissen auch zum Beispiel nach den Evangelien, dass es Aufstände gab. Die Sehnsucht des Volks nach Freiheit war groß. Die Sehnsucht hat sicherlich auch einen gewissen religiösen Ausdruck gehabt. Das merken wir eben in gewisser Weise, indem wie das Volk auf Jesu Einzug reagiert. Vielleicht lesen wir es einfach nochmal, diese Worte, die so sich einbrennen sein sollten eigentlich. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, den Sohn Davids. Ja, Sohn Davids, das ist derjenige, dem der Thron versprochen ist. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Sie wenden sich, also es ist wirklich nicht nur eine Art politische Überzeugung, es ist ein religiöses Verständnis, das die Menschen da äußern. Gott wird jetzt hier Änderung schaffen. Es kommt ein Sohn, ein Nachfolger für David. Und sicherlich schauten die Menschen auf die Verheißung Gottes, wenn sie diese Rufe gesprochen haben. Insbesondere den versprochenen Sohn Davids. Lass uns Psalm 89 aufschlagen. Psalm 89. Einige Verse daraus. Vers 4 und 5 zum Beispiel. Das ist ein Psalm Davids oder Unterweisung von Ethans. Ich lese aber Vers 4. Ich habe einen Bund geschlossen, so spricht hier der Herr, mit meinen Auserwählten. Ich habe David, meinem Knechte, geschworen. Ich will dein Geschlecht festen Grund geben, auf ewig, und deinen Thron bauen, für und für. Das ist eine gewaltige Prophezeiung. Und sicherlich kommt es natürlich darauf an, wie wir die verstehen, wie wir die auslegen. Wir als Gläubige vielleicht heutzutage sicherlich anders als damals die Juden, eher geistlich gesehen, eher das, was Rettung, was Heil angeht. Oder wir lesen in Vers 37 und 38, im gleichen Kapitel. Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor Dein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt, und wie der treue Zeuge in den Wolken. Das sind Bilder, ja. Und doch sind die Aussagen gewaltig. Doch es wäre falsch zu denken, dass es den Menschen hier nur um politische Freiheit geht. Und ich denke, dass der Kontext uns das auch sehr deutlich macht in gewisser Hinsicht. Dass Jesus hier in den Tempel einzog und dass die Menschen mit ihm dahin gingen, die Festlichkeit, eine religiöse Festlichkeit war. Und die Bitte oder der Ruf dieser Menschen dürften uns genug Hinweis sein. Es geht hier um noch eine andere Not, die Menschen sehnten sich nach einer Erneuerung, nach Gnade, nach Gerechtigkeit. Nach Rettung. Vielleicht konnten sie das nicht in dieser geistlichen Form, wie wir unsere christliche Theologie auslegen, machen. Aber da war eine Sehnsucht. Die Menschen sehnten sich nach Wahrheit. Sie sehnten sich nach Befreiung von gesetzlichen Religiosität, von Oberflächlichkeit, Heuchelei, Korruption. Das ist meine Auslegung. Aber ich denke, dass da viele zustimmen. Der Zugang zu Gott und zu seinem Tempel war versperrt. So rufen die Menschen: Hosianna, hilf doch. Lass uns dazu Jesaja 11 aufschlagen. Eine Prophetie, die wir auch vor gar nicht so langer Zeit auch in der Bibelstunde gelesen hatten, ausgelegt haben. Jesaja 11. Sehr viele Prophezeiungen übrigens auch in Jesaja oder Sacharja, Psalmen, sehen wir hier. Also wir sehen Parallelen zu dieser Bibelstelle, die wir heute betrachten. Ich lese vorab die ersten Verse, ja. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus der Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen, und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stab seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. So wird unser Herr Jesus beschrieben. So wird das Werk Gottes beschrieben. Und bringen wir das eben in den Kontext, so sehen wir, dass es Gott um Gerechtigkeit, um Gottesfurcht, um Weisheit geht. Und ich denke, dass es sich in unserem heutigen Text genau das so eine Art zuspitzt. Die Not, die das Volk hat, die Menschen haben, oder ein Teil der Menschen hat. Das Volk ruft zu Jesus und hofft, dass er diesen erwarteten Messias, der Sohn Davids ist. Ich habe schon gesagt, dass dieser Ausdruck Hosanna, ich denke, wir wiederholen das nochmal, das ist gut, wenn man das auch kennt. Oder wie, ich glaube, in meinen Kreisen hieß es immer Hosiana, ich weiß nicht, aufgrund des Gesangs wahrscheinlich. Soweit ich verstanden habe, heißt das Wort aber eigentlich Hosha, und dann Na ist ein zweiter Ausdruck. Rette uns, ja. Seine ursprüngliche wörtliche Bedeutung heißt sowas wie hilf doch. Doch ich denke, es ist richtig, wenn man es manchmal nicht so wörtlich übersetzt, weil, oder rette uns bitte, weil dieser Ausdruck sich über die Zeit eben verbindet mit dem Glauben, mit der Hoffnung, dass Gott hilft. Und das ist nicht nur so eine Art Flehen, bitte hilf mir, ein machtloses Flehen, ein vielleicht verzagtes Flehen, sondern was wir hier auch in dem Rufen der Menschen hören, ist nicht Verzagtheit, sondern ein Willkommen heißen, ein Loben, ein Ehren. Wir sehen das zum Beispiel auch, wie dieses Wort im Psalm 118 verwendet wird. Schon da war es eben mit dem Lob verbunden. 118, 25 bis 29, da wird auch zunächst dieses Wort verwendet. O Herr, hilf. Hosanna. Ne? O Herr, lass wohl gelingen. Und dann Vers 26, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Hause des Herrn. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Das ist praktisch das Hosianna. Es bleibt nicht bei diesem Hilf mir, sondern es vereint irgendwie beides. So habe ich den Eindruck. Die Bedeutung hat sich gewandelt auch in der Kultur. Es ist ein Ausdruck des Lobes, der Freude und Anerkennung. Und das merkt man auch in der Weise, wie das Volk geht, wie es beschrieben wird, dass sie ihre Kleider hinlegen, dass sie Zweige abschneiden und vor seinen Füßen sie hinlegen. Mit Kleidern auf den Weg legen ist auch sicherlich, also ich habe überlegt, ob man das vielleicht sowas wie mit rotem Teppich auslegen übersetzen kann, aber ich denke, es wäre zu wenig. Roter Teppich gibt eine Art, also das ist eine Ehrung, also wenn du über den roten Teppich gehst, dann bist du geehrt vor den Menschen oder ein Star oder wie auch immer. Ich denke aber dieses persönliche Kleidung unter den Füßen legen, damit es wurde noch nie geritten so richtig, damit es da geht, hat noch eine weitere Bedeutung, weil diese persönlichen Gegenstände, die da hingelegt werden, stehen fast wie symbolisch dafür, dass sie sich selbst unterordnen. Geh du über mich. Ich gehe für dich. Ich will, dass du König bist, dass du einziehst. Ich habe Wohlgefallen an deiner Herrschaft, Jesus, wenn du eingehst und König wirst. Ist sicherlich auch eine Deutung. Aber Ein faszinierendes Bild, dass die Menschen das so tun. Jesus wurde vom Volk hier wirklich als Sohn Davids, als König begrüßt und willkommen geheißen. Ja, er war bekannt im Volk, das geben die Evangelisten allesamt, oder das machen sie allesamt deutlich. Die Wunder und Zeichen haben sich herumgesprochen. In anderen Evangelien, aber auch hier, wenn wir Kapitel 20 aufschlagen und dann Vers 29 zum Beispiel, also die Geschichte davor, Matthäus berichtet da, dass viele Menschen bereits aus Jericho Jesus nachgefolgt waren. Und gerade zu dieser Zeit pilgerten sie eben alle nach Jerusalem. Sie gingen mit ihm, neben ihm. Sie wussten, dass er auch hingeht. Es folgte ihm eine große Menge. Und dass Jesus in Jerusalem einzog, war sein Name bekannt. Wir lesen im Vers 10, und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, also die Art, wie er willkommen wurde, praktisch wie er willkommen oder einging mit den Pilgern in die Stadt, könnte man sich vorstellen, dass sie sich dachten, also da heißt es, wer ist der? Also was passiert hier? Warum? Also wer ist das nochmal? Warum passiert das? Und die Antwort des Volkes, die mit ihm ging, lautete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Ich möchte nicht so viel Deutung da reinlegen, warum sie sagen, nicht der zukünftige König, Prophet, er ist ein Prophet, ja. Menschen sahen ihn als einen Propheten. Und er war so bekannt, dass die Menschen auch gar nicht mehr weiter hinterfragen mussten, wer das ist. Ah ja, ja, von dem haben wir gehört. Wir wissen, wer das ist. Die Menschen konnten selbst, wenn sie noch nicht sein Angesicht gesehen hatten, doch zuordnen, wer diese, also dass sie von diesem Propheten aus Galiläa, aus Nazareth in Galiläa gehört haben. Wer ist er? Ist zunächst nur eine Frage und drückt nur ein vielleicht Unverständnis über Jesu Willkommen, also dieses Willkommen aus. Wir sehen aber, dass im Kapitel selbst auch später, wenn die Hohepriester und auch die Vorsteher zu Jesus kommen und nach seiner Vollmacht fragen, dass sich diese Frage eigentlich mehr und mehr zuspitzt. Ne? Da ist es nicht mehr nur, wer bist du, sondern in gewisser Weise, woher, also wieso erlaubst du dir das? Woher nimmst du dir diese Vollmacht? Das ist schon ein Autoritätsinfragestellen. Aber ich denke, in diesem Text, auch wenn wir durchaus verstehen sollten, wie der Kontext war, wir uns ruhig vorstellen können, wie die Menschen willkommen hießen, geht es auch hauptsächlich um Jesus. Jesus steht hier. Er wird hier willkommen geheißen. Es geht darum, wie, dass er sich einen Füllen rufen ließ oder dass sich eine Prophezeiung erfüllen sollte. Es geht in diesem Text primär um Jesus. Vielleicht der erste Punkt, Jesus kommt in Frieden. Also für mich ist es sehr sonderbar, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist sehr sonderbar, dass Jesus hier einen Esel oder gar einen jungen Füllen in die Stadt einging. Die Evangelien und vor allem Matthäus berichten sorgfältig, die nehmen sich mehrere Verse, nur um das sicherzustellen, dass wir verstehen, worum es hier geht. In Vers 4 sagt er, er schlussfolgert sogar in Vers 4, das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagte Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf deinem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Im Prinzip fasst das ja schon zusammen, was da geschieht. Das ist das, was geschieht. Das ist das, was Matthäus sicherstellen will, dass wir verstehen. Das ist das, was hier geschieht. Siehe dein König. Ich gehe jetzt hier nicht auf das Wunder des Lasttiers, auch die verschiedenen Auslegungen auch, warum hier zwei Esel erwähnt werden. Ein Matthäus bezieht sich hier auf eine Prophetie, aber in Sacharja 9, Vers 9. Jesus lenkt hier bewusst die Umstände und auch, wir sehen das für Matthäus, er drückt das so aus, dass Jesus lenkt diese Umstände so, dass es genau so geschieht. Es geht darum, dass die Absicht Gottes, die Absicht Jesu uns unmissverständlich klar wird. Er wählt nicht ein majestätisches Pferd oder einen goldenen Streitwagen, wie meine Kinder es vielleicht auswählen würden, wenn sie eingehen, oder wie jeder andere Führer, den ich kenne, entweder ein edles Auto oder besondere Umstände, um eben seine Autorität, seine Position klar zu machen. Nein, Jesus wählt einen Fohlen, der noch nie geritten war. Es war das Reittier eigentlich, der Esel selbst war es eigentlich für arme Leute, für diejenigen, die transportieren, arbeiten, kein Statussymbol, sondern ein Zeichen der Demut. Jesus kommt wie einer, der gering ist, wie einer, der arm ist aus dem Volk. Und zugleich, wir wissen auch, dass im biblischen Kontext, gerade im Hinblick auf die Pferde, dass das eigentlich ein Zeichen der Demut war, ein Bruder unter dem Volk, nicht mit edlen Pferden. Und soweit ich die Ausleger verstehe, sind sie sich alle einig, dass es auch ein Zeichen des Friedens ist, wenn jemand in einem Esel eingeht in die Stadt. Das ist ein friedliches Zeichen. Es ist nicht jemand, der mit Gewalt kommt, sondern eben mit dem Esel, um Frieden anzubieten. Es ist ein Zeichen guter Absicht. In Jesaja 42 lesen wir in einer Beschreibung dieses sanftmütigen Wesen Jesu. Jesaja 42, da lesen wir in der Bibelstunde auch. Da heißt es, die ersten Verse, also 1 bis 4, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter den Heiden bringen. Er wird nicht schreien, noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Das passt sehr gut zu dem Bild Jesu, das wir in diesem Zeugnis lesen. Es ist ein gewaltiger Kontrast zu dem, wie ich ein Vater bin, wie ich manchmal laut werde mit Kindern. Hier heißt es, er wird nicht schreien noch rufen. Und genauso dieses Bild des Esels ist genauso. Ein König, der so eingeht. Wie kann das sein? Seine Friedensabsicht gilt auch heute noch. Er kommt in Frieden. Ich lege aus, dieses Frieden bedeutet in diesem Fall, dass Jesus uns nicht vor vollendete Tatsachen stellt. Dass er uns militärisch oder mit Gewalt einnimmt. Obwohl er dazu das Recht hätte. Als der Erstling, als der Herr über der Schöpfung. Sondern er kommt mit einem Friedensangebot, mit dem Aufruf zu Buße. Zweiter Punkt, Jesus kommt mit Vollmacht. Wir sollten nicht meinen, dass Jesus hier nur seine Friedensabsichten klären möchte. Auch wenn er noch nicht in absoluter Herrschaft hier, die absolute Herrschaft beansprucht, die er ja hat, wenn er die römische Besatzung nicht in Frage stellt und nicht sein himmlisches Heer herbeiruft, auch wenn er nicht die Vorsteher der Jerusalems in Frage stellt und sie auffordert, ihm zu gehorchen, so ist hier im Text doch sehr klar, was sein, dass er eben einen königlichen Anspruch hat. Und noch, es geht weiter, dass er auch einen klaren Anspruch erhebt auf das, was Gottesdienst ist. Er macht klar, das eine ist der falsche Gottesdienst. Und das und er mit ihm ist der richtige Gottesdienst. Nicht nur, dass er bewusst den als Friedenskönig kommt, er geht in den Tempel und räumt dort auf. Und weiter baut er eine Gemeinde, in der auch heute wir geladen und mit unserem Herrn im Frieden, im Gebet sein dürfen. Dritter Punkt, Jesus kommt, um zu retten. Also diese beiden letzten Punkte, die ich jetzt anspreche, die werden wir das nächste Mal nochmal detaillierter betrachten. Jesus kommt, und das werden, ja, das sehen wir noch, er kommt hier, weil er das Volk retten will. Das ist interessant. Er schafft einen, als diese Stadt, dieser religiöse Gottesdienst dort, hat solch eine hohe Bedeutung für die Menschen. Und er schafft Zugang für die Menschen, dass sie gerettet werden können. Wir erinnern uns auch an seine Rede darüber, dass man den Tempel abreißen kann und in 3 Tagen wird er wieder auferbaut. Und die Evangelisten sagen, er sprach dabei von sich selbst. Er ist der Tempel letztlich, den er praktisch mit seinem Königsantritt auferbaut hat, auf das wir Zugang haben. Welche Bedeutung hat dieses Bild heute für uns? Es ist eine schöne Geschichte, um Kinder zu erzählen, aber bewegt es uns, dass er König ist? Das Wort Gottes fordert uns hier auf, dass wir Jesus als König, wie er sich hier vorstellt, nicht anders, anerkennen. Dass wir uns über die Art, wie er kommt, freuen, dass wir nicht sagen, wer ist das? Darf er das? Wie die Hohepriester das taten? Dass wir dankbar sind. Das wird implizit gesagt dadurch, wie vorbildhaft er empfangen wird, wie die Bibelstelle zitiert wird, wie die Prophezeiung sich erfüllt. Das ist das, was Gottes Wille ist, woran er sich freut. Und das gilt auch für uns als Gemeinde, dass wir Jesus als den, der hier vorgestellt wird, jubelnd annehmen. Dass wir ihm Hosianna sagen, bei ihm nach Hilfe fragen. Ja, politische Strukturen, ja, Alltagsnöte, aber vor allem auch die religiöse Not ihm ausdrücken. Und hoffen, dass er hilft, dass er König wird. Das Wort Gottes fordert uns hier auch auf, dass wir dieses Bild, das die Menschen ihre Kleider auslegten, dass sie selbst sich ihm unterordneten in seiner Herrschaft, in seinem Herrschaftsanspruch. Es fordert uns auf, dass wir seinen Weg bereiten. Wir werden dazu nochmal gleich eine Stelle lesen als Abschluss. Dass wir Zweige pflücken und den Weg ebnen. Das Wort Gottes fordert uns auf, dass wir Zeugnis geben, dass wir von Jesus erkannt, was wir von Jesus erkannt haben, wenn wir nach unserem, zum Beispiel wenn wir nach unserem Zeugnis gefragt werden. Und lass uns wirklich nicht übersehen, dass Jesus hier friedevoll in diese Welt kommt. Nicht, dass er alles gut heißt. Nein. Friedevoll und doch mit einem Herrschaftsanspruch. Doch mit einer klaren Vorstellung, wie er sein Reich aufrichtet. Durch seine Gemeinde. Ich möchte aus Jesaja 62 lesen. Ein Vers, den wir auch immer zur Adventszeit lesen. Und den sollten wir auch dann nochmal lesen, wenn es soweit ist. Da sagt Jesaja, schreibt Jesaja, geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Wir sehen, wie nahe es an einem Geschehnis in Jerusalem ist. Es geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Ich habe die Tage, ich glaube freitags war das, einen Vortrag gehört von zwei Gläubigen. Da ging es um einen Missbrauch oder Missbrauchsgeschehnisse, gerade bei der Hierarchie oder wie sagt man, Machtmissbrauch unter Gläubigen. Es ging insbesondere um charismatische Kreise. Da gibt es einige Skandale, die gerade aufgedeckt sind. Was mich erstaunt hat, ist, dass obwohl ja viele Menschen sich nach Wahrheit sehnen und auch eine Wahrheit hoffen zu finden, dass sie in so manchen Strukturen so gefangen sind, so in so einer Art geistliche, religiöse Frömmigkeit gefangen werden. Dass um des Wortes oder um Gottes Werkes willen dürfen sie bestimmte Dinge nicht sagen, dürfen sie bestimmte Anführer nicht bloßstellen. Das hat mich erstaunt, weil unser Jesus eben sich hier nicht so vorstellt, als jemand, der missbraucht, als jemand, der Gewalt mit Gewalt einhergeht, der um des Rechtes willen gar vielleicht ein bisschen Unrecht macht. Gott ist gerecht. Er ist sanftmütig. Das hat mich erstaunt, weil manche Menschen dann doch so weit und so gefangen noch sind in vielleicht ihrer eigenen Religiosität oder vielleicht auch wirklich von diesen falschen Führern. Lasst uns hier wirklich weise sein. Lasst uns wirklich verstehen, was für ein Vorrecht wir haben, hier den Herrn so zu erkennen, auch in so von der Schrift zu, also wie soll ich sagen, vorgestellt zu bekommen. Lasst uns bedenken, dass Jesus sagt, wer mich kennt, der kennt den Vater. Ja, Jesus ist König, er ist mächtig, er ist der Herr, aber er ist gerecht, er ist sanftmütig. Und sobald wir eine Sache wegtun, klappt das nicht mehr zusammen. Aber hier durch die ganzen Prophetien, die zusammenlaufen und hier eben in Jesus zusammenkommen und solch eine Pracht entfalten plötzlich, der Gerechte, der König, der Prophet, alles sehen wir in ihm. Er ist uns alles, er ist der Kostbare. Nicht religiöse Strukturen, wobei natürlich gewisse Dinge uns helfen und also grundsätzlich auch uns Orientierung geben und sind wichtig. Also möchte ich euch ermutigen, auch wenn heute vielleicht nicht so viel Praktisches da war, sich davon beeindrucken zu lassen, bei euren Lebensentscheidungen hier eine Orientierung zu holen. Wer ist Jesus? Was will er von mir? Also Jesaja 62, geht ein, ja, bereitet dem Volk, macht Bahn, richtet ein Zeichen für die Völker, dass wir verstehen, was unsere Aufgabe ist und wer unser König ist. Das hilft uns bei der Orientierung und das hilft, bewahrt uns auch vor dem Schaden. Sein Geist bewahrt uns vor dem Schaden, wenn wir diese Erkenntnisse auch wirklich für wertvoll achten. So, glaube ich. Ich möchte nochmal zum Schluss beten.